Grüße nach Wien an diesem Sonntagnachmittag. Wir haben uns beide schon ausgetauscht, dass der Samstagabend sehr, sehr lang war, sehr alkoholgetränkt war. Wenn ich sage nach Wien, dann ist es in der Regel Martin Stoppe. Der war ja gerade erst zu Gast, aber ich begrüße Michael Fischer aus Wien. Du schreibst auch für die Bahamas und du warst sogar hier schon mal zu Gast. Das ist aber ewig her, das war in der zweiten Folge, da war die Sarah Rukai eigentlich mein Gast und zufällig war sie bei dir oder du bei ihr oder so und deswegen ist es dann eine Folge mit euch beiden geworden. Und ich lese seit Jahren deine Texte, die du in der Bahamas schreibst und du hast jetzt in der aktuellen Ausgabe einen Text, Islamo-Geschisme, und das ist auch der Schwerpunkt der heutigen Folge. Ja, in dem Sinne, liebe Grüße nach Wien. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Ja, hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung, dass ich darüber sprechen darf. Ja, wir haben uns ja auch mal ein bisschen verpasst. Da war ich in Leipzig auf einer Podiumsdiskussion, aber nur einen Tag, und dann ging es sich auch nicht mehr aus, dass wir uns treffen. Und ja, an diese Podcast-Folge kann ich mich noch erinnern, da bin ich irgendwie sehr zufällig reingestolpert und ja, war dann auch Teil des Podcasts.
Genau, ja, war auch ein nettes Gespräch. Das war eines der, ich glaube, das war wirklich die zweite Folge, die ich gemacht habe, und die ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben. Und das war ja noch in diesem, ich glaube, da war mal wieder Lockdown, das war wirklich Corona-Hochphase und die Kneipen hatten alle zu und dann haben wir uns aber, glaube ich, 5 Stunden lang unterhalten, nur 2 oder 3 Stunden davon habe ich da mitgeschnitten, und in der Zeit haben wir, glaube ich, Sekt und oder Wein und Bier getrunken. Es ging ja nicht anders, man musste ja zu Hause saufen mit Leuten vor dem Bildschirm, weil man durfte sich ja nicht treffen. War ganz furchtbar, diese Zeit, wirklich. Ach, naja, gut, lange her, Corona und so weiter geht's auch gar nicht. Es geht um das Thema, was ich gerade schon erwähnt habe, Islamo-Geschisme, Bericht einer toxischen Liebesbeziehung, so hast du deinen Artikel untertitelt. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen, weil der Begriff Islamo-Geschisme geistert schon seit einigen Jahren so durch die öffentliche Wahrnehmung. Ist in den letzten Jahren mehr aufgekommen, ist es ein französischer Begriff, es kommt auch aus Frankreich. Aus Frankreich kommt einiges Positives, also die Aufklärung zum Beispiel, aber auch sehr viel Negatives, wie die Postmoderne und die Poststrukturalisten. Und auch der Islamo-Geschisme, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt explizit in Frankreich losging, diese Liaison von Linksradikalen mit dem Islam. Aber ich würde eingangs ein Zitat anbringen, das bringst du auch in dem Artikel, den du geschrieben hast in der Bahamas, nämlich ein Zitat aus dem Jahr 2002 von Pierre-André Taguieff. Wir können beide kein Französisch. Keine Ahnung, ob man den Namen so ausspricht. Und zwar, ich zitiere hier mal, der vor allem durch seine Arbeiten über den französischen Rechtsextremismus und Rassismus bekannt gewordene Taguieff benannte damit vor über 20 Jahren, Zitat, die Konvergenz, um nicht zu sagen die militante Allianz zwischen den linksradikalen Strömungen und islamistischen Bewegungen im Namen der palästinensischen Sache, die zum großen revolutionären Zweck erhoben wurde. Genau, das war zu einer Zeit, 2002, da tobte die zweite Intifada. Und daran erinnere ich mich noch relativ gut, weil diese Bilder natürlich um die Welt gingen, die ganzen Selbstmordanschläge. Es war eine andere Intifada als die erste, die sogenannte Intifada der Steine, war nämlich die Selbstmord-Intifada. Und da gab es zum ersten Mal, was heißt zum ersten Mal? Aber auf jeden Fall war das damals schon zu beobachten, eine unheilige Allianz zwischen antiimperialistischen Linken und Islamisten im Kampf gegen Israel. Das gab es immer, das ist eine historische Tradition der Linksradikalen. Die RAF arbeitet auch mit der PFLP zusammen, aber fairerweise muss man auch sagen, die PFLP hatte immer noch marxistischen Anstrich, während die PFLP in den Nullerjahren und die PLO damals schon relativ mit dem Verlust der Bedeutungshoheit zu kämpfen hatten, weil da nämlich die Islamisten der Hamas nach und nach, oder das eben weitere Gruppen nach und nach da das Ruder übernahmen. Und das hatte der Pierre-André Taguieff schon sehr treffend beschrieben. Und seitdem ist das auch so dieser Begriff in der Welt, oder?
So, ich glaube, das Bündnis gibt es schon länger. Und ich glaube, das wirst du auch noch ansprechen. Oder zumindest die Affinität vieler Linker für den Islam. Beginnend mit Michel Foucault und seiner Begeisterung für die iranische Revolution. Aber ich glaube, da geht es eher darum, dass diesem Phänomen einmal ein Begriff gegeben wurde. Also das, was sich nicht nur in Frankreich, sondern wahrscheinlich in vielen westlichen Metropolen vollzogen hat, dass auf einmal Linke mit Islamisten auf die Straße gehen, mit denen sie eigentlich nicht so viele Inhalte teilen sollten. So würde man meinen. Weil wenn man sich die heutige Linke anschaut, dann ist es zweifelhaft, ob sie wirklich so wenige Inhalte mit den Islamisten teilen. Und das versuche ich auch ein bisschen in meinem Artikel herauszuarbeiten, was es für Inhalte eigentlich dazu führen, dass die Linke den Islamismus so gut findet oder den Islam so gut findet. Aber wie gesagt, ich glaube, bei dem Begriff Islamofaschismus ging es erstmals darum, dass man ein Phänomen mit einem Namen irgendwie fassen kann. Und Tayyip hat da immer dann auch wieder Abstand genommen von diesem Begriff und jetzt wieder in die Diskussion eingebracht. Das Problem beim Begriff, ich würde eher sagen, es geht darum, etwas zu fassen, aber er ist natürlich nicht perfekt, weil die Linke natürlich schon Linke bleiben will. Also die will nicht mit dem Islam, also die will nicht im Islam aufgehen, sondern will schon was Eigenes bleiben. Nur das Problem ist, dass inhaltlich sie sich immer weniger voneinander unterscheiden.
Es gibt eine Allianz zwischen Linken, Linksradikalen und Islamisten. Das geht weit über diese der Feind meines Feindes ist mein Freund Logik hinaus. Das hatte ich auch schon in der Folge vor kurzem mit Martin Stobbe, wo wir uns mit dem Soran Mamdani beschäftigt haben, weil das ist für mich einer der Prototypen dieser toxischen Liebesbeziehung, wie du es nennst. Ein Sozial- oder Linkspopulist reinsten Wassers, keine wirklichen Lösungen, aber gut klingende Powersätze. Und wenn man sich anguckt, mit was für Leuten er kooperiert, Lena Sassoor und andere weiter, wirklich Gruselgestalten, die eindeutig eine islamistische Agenda haben, dann ist das wirklich momentan die Symbolfigur, die am krassesten oder in Anführungszeichen am perfektesten diese Symbiose verkörpert. Aber das ist älter. Du hast Michel Foucault auch schon genannt. Es gab natürlich eine immense linke Begeisterung für die Revolution im Iran. Da haben ja damals im Kampf gegen den Scham ja auch Islamisten und Sozialisten und Kommunisten zusammengekämpft. Dann haben die Islamisten, die Mullah-Anhänger, das Ruder übernommen, weil sie wesentlich skrupelloser waren und auch deutlich zielgerichteter waren. Und dann hat da die iranische Linke sehr schnell gemerkt, dass das eine Allianz mit dem Teufel war. Es gab in der Sponti-Zeitschrift Pflasterstrand 1978 oder 79, ich habe das Zitat leider nicht mehr gefunden, ich habe es in irgendein Buch drin. Ich krieg's sinngemäß aber noch hin. Und zwar wurde da nämlich durchaus schon gemerkt, dass der Islam da eine wesentliche Rolle spielt im Kampf gegen den Schah, in der Aufstandsbewegung, bei Teilen der revolutionären Bewegung. Und da wurde das so doch durchaus positiv verkitscht, indem gesagt wird, ja, es ist im Iran kann man sehen, wie sehr eine Religion einem Volk als Waffe in der Revolution dient. So ungefähr sinngemäß war das Zitat. Wie gesagt, ich müsste es nochmal raussuchen in irgendein Buch. Und gut, die Linke hat sich dann ganz schnell wieder davon entfernt, nachdem man gesehen hat, was denn da eigentlich dann passiert im Iran, nachdem Khomeini zurückkam, nämlich dass dann die Frauenrechte ganz schnell kassiert wurden, dass ein Regime, ein Terrorregime sich etabliert hat. Da wollte man damit dann doch nicht mehr so viel zu tun haben. Interessant ist aber trotzdem, dass es durchaus Anknüpfungspunkte halt gibt, auch in der Sozialprogrammatik von Islamisten. Da kann man auch noch weiter zurückgehen, beispielsweise die frühen Muslimbrüder beispielsweise hatten sich tatsächlich auch an Mussolinis Schwarzhemden orientiert. Es gab auch da eben den sozialen Flügel, die halt so Suppenküchen für die Armen eingerichtet haben und so weiter. Also es ist durchaus auch, es gibt auch ein soziales Element auch in diesen Bewegungen. Das ist auch etwas, was beispielsweise Oscar Lafontaine auch schon 2005 mal erkannt hat. Das Zitat habe ich in der Folge mit Marty Stobbe gebracht und wo er gesagt hat, da die Linke muss auf den Islam oder auf Muslime zugehen als Bündnispartner. Eine ganz besonders skurrile Figur, über die haben wir gerade schon im Vorgespräch gesprochen, den wird auch kaum noch jemand kennen. Bernhard Falk, das war ein Linksterrorist der frühen 90er Jahre. Seine Gruppe, es waren nur zwei Personen, deswegen zwei Personen reichen nicht für eine terroristische Vereinigung. Es müssen drei Personen sein. Die antiimperialistischen Zellen, die haben halt Anschläge gegen irgendwelche eigentlich relativ unbedeutenden Bundestagsabgeordneten begangen und die wurden dann zerschlagen. Und dann ist der Bernhard Falk schon während er im Gefängnis saß, während der Prozess noch lief, ist er zum Islam konvertiert und hat auf einmal den Islam als schärfste Waffe im Kampf gegen den US-Imperialismus gelobt. Da sind schon viele Linke auf Distanz gegangen, weil damals kein Linker oder wenige Linke, die bei Verstand waren, haben sich so offen auf den radikalen Islamismus bezogen, der damals aber im Entstehen war. Das war ja damals ja auch noch Zuge der 90er Jahre, nach dem Ende des Kalten Krieges, ist der Islam oder der Islamismus ja erst zu seiner Macht gekommen. In den 90ern war das aber, glaube ich, noch nicht voraussehbar, was wir heute halt haben. Auf jeden Fall ist aber dieser Bernhard Falk heute ein Salafist, hat mit seinen antiimperialistischen Weltbildern eigentlich nie gebrochen, sieht heute halt den Islamismus als schärfste Waffe gegen den, was weiß ich, gegen den jüdisch-amerikanischen Weltimperialismus. Und da gibt es den Jean-Luc Mélenchon in Frankreich mit dem La France Insoumise. Das sind alles Bewegungen, die ganz offen mit Islamisten kooperieren. Und du, dein Absatz deines Artikels beschreibt die ursprünglich Islamo-Geschichte und du bringst dir einen Namen, Chris Harmon, ein Trotzkist. Auf den gehst du relativ ausführlich ein, weil der sich auch schon in den Mitte der 90er Jahre sehr stark mit dieser, mit so einer Islam-Connection auseinandergesetzt hat. Weil ich kenne den gar nicht, Chris Harmon. Ist das so, hat das, was er gesagt hat oder geschrieben hat, eine Relevanz für das, was wir so, also für das, was man heute so als Islamo-Geschichte bezeichnet?
Also, die Sache ist die, Chris Harmon wurde von Pascal Bruckner irgendwann in den Nullerjahren in einem Buch als Vordenker dieser rot-grünen Allianz irgendwie bezeichnet. Und auch dieser Spiked-Autor Tom Slater hat vor ein paar Wochen sowas zum rot-grünen Bündnis und islamisch-linke Zusammenarbeit gemacht und auch diesen Chris Harmon so in die Diskussion eingebracht. Und ich habe mir dann mal gedacht, okay, ich muss mir den mal anschauen. Die Sache ist jetzt die, ich glaube, für die Herausbildung dieses Bündnisses ist er überhaupt nicht wichtig. Also glaube ich nicht. Es ist eher so, dass diese Autoren, die ich genannt habe, versucht haben, sich irgendeinen Theoretiker herauszusuchen, der in den 90er Jahren was zurückgeschrieben hat und dann davon ausgehen, dass es mit ihm beginnt. Aber ich fand ihn interessant, weil er auf der einen Seite noch in so einem alten Marxismus verhaftet ist und deshalb einen gewissen Rest von Wahrheitsanspruch hat und in diesem Text eigentlich den Islamismus sehr realitätsgerecht darstellt. Also er hat jetzt keine Islambegeisterung, er macht sich keine Illusionen. Er hat halt so zwei Feindbilder quasi in seinem Text. Das ist auf der einen Seite die Linke, die mit den Liberalen gegen den Islamismus zu Felde ziehen will. Und auf der anderen Seite sind es die Antiimperialisten, die glauben, dass der Islam eine Befreiungsbewegung ist. Also gegen diese zwei Positionen argumentiert er in seinem Text. Und trotz allem kommt er dann am Schluss aufgrund seines Marxismus und seine Analyse, die eigentlich nur eine Klassenanalyse ist. Also muss man auch, er kann eigentlich, er ist kein großer Kapitalismuskritiker, sondern er hat eine Klassenanalyse und da sagt er, ja, die Islamisten haben so eine Vorstellung, dass ihr Heil in der Vergangenheit liegt und das wird nicht funktionieren. Also sie werden sich in Widersprüche verstricken, werden sehen, dass der Islamismus ihnen nichts bringen wird und dann kommen wir, um die Reste aufzusammeln. Das ist halt so eine Revolutionstheorie. Die Linke muss sich in diesem Kampf irgendwie klar positionieren gegen den Westen, gegen die Kapitalisten, weil die sind schuld am Elend, die den Islamismus produziert. Und der Islamismus wird an seinen eigenen Widersprüchen scheitern und dann kommen die Sozialisten und stellen sich da vorne ran und dann machen die Revolution. Das ist eine, es ist eine sehr stupide Revolutionstheorie. Aber sie ist logisch innerhalb der Argumentation des Marxismus im 19. und 20. Jahrhundert. Und man muss auch sagen, dass zum Beispiel die deutsche Sozialdemokratie am Ende des 19. Jahrhunderts in Anbetracht des völkischen Antisemitismus ähnlich argumentiert hat. Also das ist jetzt nichts Neues. Und die Linke hatte immer dieses Selbstverständnis, dass man in Opposition gegen den Antisemitismus sowieso immer auf der richtigen Seite gestanden ist. Muss man sagen, es sind sehr wenige Leute auf der Linken beim Thema Antisemitismus irgendwie auf der richtigen Seite gestanden. Viele hatten eine sehr antisemitisch motivierte Kritik an den Verhältnissen. Und es gab natürlich Leute, die aufgrund ihrer Kritik an der Gesellschaft eine nicht antisemitische Kritik am Kapitalismus hatten. Und da gehörte wahrscheinlich auch die deutsche Sozialdemokratie noch dazu, aber sie hat es trotzdem nicht geschafft, diesen völkischen Antisemitismus in seiner ganzen Aggressivität irgendwie zu analysieren und hat dann diese Antisemiten zu Revolutionären im Wartestand gemacht. Also die haben sich auch gedacht, okay, diese Antisemiten als Angehörige der Mittelklasse kommen ökonomisch unter Druck. Und was deren Führer fordern, wird sowieso nicht funktionieren. Und dann werden die merken, okay, das war falsch, dass wir uns nur gegen einzelne Kapitalisten oder gegen einzelne jüdische Kapitalisten gestellt haben. Und sie werden dann verstehen, dass es eigentlich das kapitalistische System ist und dann kommen sie zu uns. Das war so die Position, auf die sich die Sozialdemokratie geeinigt hat. Etwas zur Ehrenrettung, weil es war nicht so einfach. Es gab zumindest zwei Positionen innerhalb dieser Sozialdemokratie und die radikaleren oder orthodoxeren haben sich einfach gedacht, okay, der Antisemitismus ist ein Phänomen der Mittelklasse. Die Mittelklasse ist sowieso im Kapitalismus dem Untergang geweiht. Und Engels hatte dann so diese Option, ja, braucht einfach ein bisschen mehr Kapitalismus, dann ist das mit dem Antisemitismus auch vorbei. Und er hat dann als Beispiele gebracht, so Länder wie die USA, wo der Antisemitismus nicht mehr so wichtig war und dass eigentlich nur noch in rückständigen Ländern wie eben Russland oder Österreich oder Deutschland dieser Antisemitismus so wichtig ist. Und die wollten, die haben einfach gesagt, auf diese Antisemiten scheißen wir und die sollen halt untergehen. Also, und dann gab es auf der anderen Seite die Reformisten, die eher ein bisschen polittaktisch auf diese Leute geschaut haben und die gewinnen wollten. Und der Kompromiss war dann diese Position, dass es eben Revolutionäre im Wartestand sind. Völlig irre. Und man sieht auch, wie lax man mit dem Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts umgegangen ist. Natürlich wusste man nicht, wohin sich das entwickelt. Und man hatte auch so diese Vorstellung, dass es nur die Option Sozialismus oder Barbarei gibt. Aber trotzdem, wenn man dann 1994 wie Chris Harman die gleiche Analyse, die unter den aktuellen Verhältnissen sowieso schon falsch ist, dann anwendet und diese Fallstricke, die in die sozialistische Bewegung am Ende des 19. Jahrhunderts gegangen sind, nicht sieht, dann ist es ein großes Problem.
Du beschreibst in dem Artikel auch ganz gut den Weg, den die Neue Linke dann ab den 70ern gegangen ist, also beziehungsweise die Grundlagen dafür, für diese Allianz, für diese Islamogeschisme, nämlich den schon oft angebrachten sogenannten Abschied vom Proletariat. Ich glaube, das ist sogar ein Buchtitel von, André Gortz?
Ja.
Genau, und da hat man dann sich neue revolutionäre Subjekte gesucht, also irgendwelche, neue soziale Bewegungen waren dann ganz beliebt und aber eben auch diverse um Befreiung kämpfende Völker in Anführungszeichen. Klassischer Antiimperialismus der 68er, weil zu Hause mit der Revolution hat es ja offensichtlich nicht geklappt. So, und dann, man hat auch irgendwann doch auch mal feststellen müssen, das haben auch irgendwann die verrücktesten K-Sektler, Rotfront-K-Gruppen, haben auch mal festgestellt, dass sich das Proletariat eigentlich überhaupt nicht dafür interessiert für die sozialistische oder kommunistische Revolution und dass man eigentlich auch nicht unbedingt Enver Hoxha oder Mao oder Pol Pot folgen möchte im Kampf für Befreiung, sonst man eigentlich ganz zufrieden ist mit einer starken Gewerkschaft und mit gewissen Zugeständnissen, die das Kapital in den 70er Jahren eben auch noch machen musste, weil es einfach auch, das waren die sogenannten 30 glorreichen Jahre, die Tronc Glorieuse, weil man sich das auch erlauben konnte. Und das hat natürlich irgendwann die Linke einfach irgendwo auch schon intuitiv irgendwann gemerkt. Deswegen gab es diesen Abschied vom Proletariat hin zu neuen revolutionären Sekten. Und ist das vielleicht auch schon ein bisschen der Ursprung, dass das daran angelegt ist? Also im Prinzip, gut, man kennt das natürlich, diese revolutionären Sehnsüchte, die in der Heimat nicht erfüllt werden, die man dann verlagert, das kennt man, wie gesagt, erst der Vietnam und dann ja ab 1967 ganz, ganz stark Palästina. Das ist dann der Flecken, der Flecken Erde, wo halt sich eigentlich die Weltrevolution abspielt. So wurde das ja geframed. Und wie gesagt, wie ich es eingangs auch sagte, fairerweise muss man auch sagen, damals haben sich die ganzen sogenannten nationalen Befreiungsbewegungen ja durchaus noch als links oder marxistisch geframed, waren eher am Sowjetmodell auch orientiert. Das ist ja alles nach dem Ende des Kalten Krieges, ist das ja alles den Bach runtergegangen. Diese ganzen nationalen Befreiungsbewegungen haben, also irgendwann haben, man musste irgendwann feststellen, die um Befreiung kämpfenden Völker finden den Islam aber doch besser als den Kommunismus und Sozialismus. Und ist das vielleicht schon ein bisschen diese, ist es da vielleicht schon so angelegt da drin? Diese unheimliche Liebesbeziehung?
Ja, ich muss da ein bisschen ausholen, weil das sind jetzt natürlich mehrere Entwicklungen, die ein bisschen parallel laufen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass, in der Nachkriegsgesellschaft dieser glorreichen 30 Jahre, in denen es Wirtschaftswachstum gab, das bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich unvorstellbar war. Und dass man natürlich unter diesen Verhältnissen mit so einem riesigen Wirtschaftswachstum natürlich auch den Arbeitern höhere Löhne zahlen kann und dass auch der Produktivitätsfortschritt auch in einer Lohnerhöhung resultiert. Und da kommen dann verschiedene Phänomene, kreuzen sich quasi Anfang der 70er Jahre oder schon Ende der 60er Jahre. Also Ende der 60er Jahre kommt dieses Nachkriegsmodell des Fordismus in der Krise. Und gleichzeitig ändert sich auch der Charakter der Linken. Also der Zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus haben eigentlich viele Traditionslinien der klassischen Arbeiterbewegung oder der klassischen Sozialdemokratie oder der kommunistischen Partei eigentlich durchgetrennt. Das gab es in vielen Gesellschaften, vor allem in Westdeutschland und in Österreich, gar nicht mehr so prägend. Und was dann in den 60er Jahren passiert ist, dass da neue Leute in die Linke hineingekommen sind, die jetzt keinen, die eher aus einem akademischen Milieu kamen. Also die Proteste 68 waren vor allem auf die Universitäten konzentriert. Und ich würde auch sagen, es waren Verhältnisse, die noch irgendwie Vorstellungen hervorgerufen haben bei den Leuten, dass so etwas wie Sozialismus möglich ist. Das ist ja eigentlich auch das Spannende, dass man unter wirtschaftlich guten Verhältnissen eher von Sozialismus oder über Sozialismus nachdenken kann, als unter wirtschaftlich mieseren Verhältnissen. Und dass da zumindest noch so ein sozialistischer Anspruch war, der relativ schnell dann in den 70er Jahren auch gebrochen wurde. Und es kam dann in den 70er Jahren auch zu einer Profitabilitätskrise, die man gemeinhin dann als Ölkrise oder so fassbar machen will. Die Prozesse waren um einiges komplexer und es ging nicht nur darum, dass das Öl einfach teurer wurde und dass dann die Weltwirtschaft in der Krise kam, sondern da gab es einen riesen Vorlauf, aber das nimmt man dann immer so als Beispiel. Aber das hatte unglaubliche Auswirkungen, würde ich sagen, auch auf die Linke. Weil dieser Zukunftsoptimismus dieser 30 Nachkriegsjahre war auf einmal weg. Dann hat man sich zuerst der Ökologie irgendwie, also das ist genau die Zeit, Club of Rome, Ökologie kommt rein, das Ende der Welt. Also irgendwie dieses Bewusstsein davon, dass die Gesellschaft nicht mehr so funktioniert, wie sie ein paar Jahre davor funktioniert hat, dass die eigenen Zukunftsaussichten auch gar nicht mehr so gut sind und das dann irgendwie versucht hat zu rationalisieren mit Ökologie. Ökologie zielte ja immer darauf ab, dass die Leute, also dass die, man wollte den Arbeitern ja eine Revolution verkaufen, wo es ihnen quasi schlechter geht. Man wollte ihnen sagen, wenn ihr verzichtet, dann wird die Welt gerettet, aber ihr müsst verzichten. Und dass das natürlich dem Arbeiter nicht interessiert, ist eh klar. Und aber trotzdem, zuerst kam so diese Begeisterung für die Ökologie und an den Universitäten kommt dann auch langsam die Postmoderne an. Und hier startet auch der Siegeszug der Postmoderne und genau zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich in der Gesellschaft so dieser Zukunftsoptimismus aufgrund der Krise in den 70er Jahren dementiert wird. Und ich würde sagen, wir sind heute auch in einer krisenhaften Situation und dass irgendwelche Leute irgendwie, also wenn man mit Leuten spricht, frage mal, glaubst du, dass es dir in 10 Jahren besser gehen wird als jetzt? Oder glaubst du, dass du dass es besser wird? Und wenn du 100 Leute fragst, dann glaube ich, sagen 75, nein. Natürlich, man weiß nicht, wie das läuft, aber dass so etwas wie Zukunft im Moment gar nicht mehr vorstellbar ist, das nährt natürlich Ideologien, die entweder sagen, wir müssen, also die ihr Heil halt in der Vergangenheit suchen. Weil in der Vergangenheit scheint eine Zeit gewesen zu sein, wo es den Leuten besser ging. Ich bin jetzt ein bisschen weggekommen von der Frage zu den Studenten. Und zur Charakteristik der Linken irgendwie. Aber es ist natürlich so, dass die heutige Linke eigentlich mit Arbeitern und Arbeiterklasse überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich würde, und du kennst mich natürlich, ich habe ein bisschen einen kommunistischen Background und ich habe ein bisschen eine andere Kritik an den Verhältnissen und natürlich gibt es dann die Witze, der sagt es, weil er irgendwie dass sich da reinmaschen will. Aber ich würde halt auch sagen, deren Vorstellung von Sozialismus oder was die wollen, ist eigentlich nur eine Neuverteilung vom Reichtum. Da geht es jetzt nicht wirklich darum, dass die Gesellschaft verändert werden soll, sondern es geht um eine Neuverteilung der Gesellschaft. Und da es vor allem Leute sind, die an der Universität sind, Akademiker sind, bei NGOs tätig sind, im staatsunmittelbaren oder staatsmittelbaren Betrieben, haben sie natürlich eine bestimmte politische Agenda. Und diese politische Agenda ist höhere Steuern, vor allem Reichensteuern oder höhere Steuern, und natürlich Ausweitung der Sozialhilfe. Das sind so ihre Agenden. Und sie haben eine sehr moralische Kritik auch an der Gesellschaft. Also wenn man jetzt so die Kommunisten im 19. Jahrhundert hernimmt, vor allem Marx, dann geht es da nie um Moral. Da geht es darum, die Gesellschaft funktioniert aufgrund von einem Innenwiderspruch, nicht dieser Innenwiderspruch, sorgt dafür, dass die Gesellschaft den Reichtum, den sie eigentlich potenziell produzieren könnte, nicht produziert. Und das ist das Problem. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Reichtum produzieren kann als der Kapitalismus und nicht weniger. Das ist so deren Kritik. Und die heutige Kritik ist, wenn die einen reich sind, dann ist es der Grund, weshalb die anderen arm sind. Und sie haben sie können sich die Gesellschaft nur als Raub vorstellen. Und die was haben, das sind natürlich dann die Personen, die man enteignen muss. Und dass sie so eine personelle Kritik haben, ist dann auch die Flanke für den Antisemitismus gegeben. Das habe ich einen sehr langen Monolog geführt, aber vielleicht auch ein bisschen unstrukturiert, aber vielleicht können wir das noch ein bisschen strukturieren.
Ja, weil ich würde jetzt ein längeres Zitat aus deinem Artikel bringen, weil das nämlich ganz gut das auf den Punkt bringt, warum es halt das, was du gerade gesagt hast, das ist alles so ein bisschen die Vorarbeit sozusagen, um halt dieses Bündnis zu erläutern, um zu erklären, warum es kein Zufall ist, dass sich die Linke heutzutage den Islam auch als Bündnispartner, warum es da diese komische Liaison halt gibt. Und natürlich, du hast es gerade schon gesagt, natürlich antisemitische Erklärungsmodelle eint beide. Das haben wir auch jetzt so oft gesehen die letzten 2 Jahre auf den sogenannten Palästina-Demos. Aber es geht ja auch darüber hinaus. Es hat auch was damit zu tun, dass die Linke eben heute, wie gesagt, kein einziger Arbeiter sich noch für die Linke interessiert. Und das hat auch was mit dem gesellschaftlichen Standing der Linken zu tun. Ich bringe jetzt hier ein längeres Zitat aus deinem Artikel. Und zwar, um die Profitabilität des Kapitals zu gewährleisten, spart der Staat nun bei staatlichen und halbstaatlichen Ideologien und Sozialfunktionären ein, was diese nicht nur in den USA, sondern im gesamten Westen zunehmend in Berufe drängt, die sie als unwürdig erachten und sie vom Zentrum der Macht entfernen. Also dieses NGO-Unwesen, was du gerade beschrieben hast. Hier berühren sich linke und islamische Enttäuschung darüber, die Kur-Bildungsabschlüssen oder Allah verbürgte Herrschaft über andere nicht antreten zu können. Deshalb schließen sie sich den stärksten gesellschaftlichen Mächten an, die ihrerseits den üblichen Begriff des Fortschritts negieren. Das ist ein Zitat von Adorno. Ja. Deshalb schließen sie sich den stärksten gesellschaftlichen Mächten an, die ihrerseits den üblichen Begriff des Fortschritts negieren, der mit Liberalität und individueller Freiheit notwendig verbunden ist, und landeten im Westen erst in der den Fortschritt und Luxus verachtenden Klimabewegung und kurz darauf in der sich für die Mordbrennerei des Islam begeisternden Palästina-Solidarität. Das ist tatsächlich eine ganz interessante Beobachtung, weil ich glaube, das hängt beides miteinander zusammen. Da können wir nachher noch drauf eingehen. Es kombiniert auch in einer bestimmten Figur, Andreas Malm, aber das machen wir nachher nochmal. Aber ich finde, das bringt das tatsächlich ganz gut zusammen. Es ist diese Fortschritts, nicht nur Skepsis, sondern es ist wirklich eine Verachtung des Fortschritts. Man möchte eigentlich zurück in so eine Art Fantasiewelt, die es aber nie gab. Die Islamisten haben natürlich auch eine Idealvorstellung davon, wie es halt mal war, und versuchen das halt mit brutalster Gewalt umzusetzen. Die Linken, es haben irgendwie so ein diffuses Bild. Also, ich meine, auch Heidi Reichenegg sagte neulich, DDR, das war ja gar nicht der richtige Sozialismus. Auch das ist halt einfach nur so ein irgendwas zusammengeklaubter Wohlfühlsozialismus, wo keiner genau weiß, wie der aussehen soll. Und es irgendwo eint das beide. Diese Sehnsucht nach einer Utopie oder eher eine Dystopie, je nachdem, wie man es halt sieht.
Ja, das gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Ich habe da ein Zitat bei Adorno gefunden, und das erschien mir ganz passend zu sein. Also das hat er irgendwie in seiner Vorlesung zur Einführung in die Dialektik gebracht, und da ging es darum, warum Teile des Kleinbürgertums eigentlich so wichtige Rolle bei der Herausbildung des Nationalsozialismus gespielt haben. Und da ging es darum, dass er sagt, dass der kapitalistische Fortschritt eben es mit sich bringt, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen durch diesen gesellschaftlichen Fortschritt ökonomisch verarmen oder ökonomisch disputiert werden. Und beim Kleinbürgertum ist es jetzt so, dass die sich eigentlich der bürgerlichen Gesellschaft zugehörig fühlen, dass sie sich eigentlich den herrschaftlichen Schichten zugehörig fühlen, aber durch die ökonomische Entwicklung rausgedrängt werden. Dass sie auf der einen Seite Abstiegsängste haben, aber auch wirklich verarmen. Und dass sie deshalb sehr ansprechbar werden für Ideologien, die ihr Heil eben in der Vergangenheit suchen. In der idealisierten Vergangenheit, wo alles ganz gut war und wo sie selber noch Teil von etwas waren, wo über andere herrschen konnte. Also dieser Moment darf man, glaube ich, auch nicht übergehen, dass das vor allem Leute sind, die es der Gesellschaft übel nehmen, um die Herrschaft über andere betrogen worden zu sein. Man sieht es ja auch an den ganzen autoritären Charakteren, die haben. Also da kommt es ja aus jeder Pore raus, dass sie die größte Kritik, die sie an der Gesellschaft haben, dass sie nicht herrschen. Da geht es nicht um eine Herrschaftskritik. Da geht es darum, dass sie das nicht sind. Und auf jeden Fall gibt es dann so diesen Zug zu einer Idealisierung einer Vergangenheit, die natürlich so nie existiert hat. Aber das gibt es bei der Klimabewegung, vor allem beim radikaleren Teil der Klimabewegung. Dieser japanische Degrowth-Kommunist, Keito Saito heißt er, glaube ich, nochmal, der hat irgendwie bei Marx so rumgesucht und dann irgendwie was gefunden. Stimmt eh nicht. Also ich habe das alles gelesen. Ein guter Freund von mir hat das vom Japanischen ins Deutsche übersetzt. Deshalb kannte ich das schon vorab. Aber das sind natürlich blödsinnige Zitate, die er da bringt. Aber grundsätzlich ist es so, dass er das Heil in der Dorfgemeinschaft sieht. Also vorindustrielle Zustände. Vorindustrielle Zustände. Die ganze Klimabewegung, bei ihr geht es ja immer darum, der Anstieg der Temperaturen im Unterschied zur vorindustriellen Zeit. Diese vorindustrielle Zeit ist ja immer dieser Punkt, der idealisiert wird. Da scheint alles noch in Ordnung gewesen zu sein. Und dann kam aber diese böse Industrialisierung, die dazu geführt hat, dass der Mensch nicht mehr von der Natur abhängig ist, sondern endlich sich die Möglichkeit hatte, sich von der Natur zu emanzipieren. Und ein zumindest der Möglichkeit nach ein relativ selbstständiges und vernünftiges Leben zu führen. Und diese Idealvorstellung in der vorindustriellen Zeit hat man eben bei den Islamisten auch. Das ist jetzt nicht die vorindustrielle Zeit, aber auch ein Punkt in der Vergangenheit, und zwar die Zeit der vier rechtsgeleiteten Kalifen zur Zeit von, also Zeit nach Mohammed. Also irgendwann im 7. Jahrhundert oder so. Und das ist wirklich etwas, was beide vereint. So eine Idealisierung der Vergangenheit, eine Kritik an den heutigen Verhältnissen, die es ihnen verunmöglicht, Herrschaft über andere auszuführen. Und ja.
Ich würde mit dir gerne nochmal auf diesen Begriff des Fortschritts und auch die Ablehnung des Fortschritts eingehen. Da hast du auch einen längeren Absatz drüber geschrieben. Und ich glaube, es ist nämlich auch kein Zufall, dass der Aufstieg des Islamismus zusammenfällt mit dem Ende des Fortschrittsglaubens. Ich zitiere hier nochmal dich. Sowohl die Idee des Westens als auch jene des Fortschritts steht und fällt mit der sich vollziehenden ökonomischen Entwicklung. Nicht zufällig trat die den Fortschrittsglauben als totalitär zurückweisende postmoderne Theorie im Gefolge der Profitabilitätskrise der 1970er Jahre ihren Siegeszug in der Linken und den Universitäten an und verdrängte einen auf den roten Morgen hoffenden Marxismus, der seine Kraft aus den vorwärtstreibenden Verhältnissen der glorreichen 30 Nachkriegsjahre zog. Zur selben Zeit ereignete sich auch der Aufstieg der islamischen Erneuerungsbewegung, die begann, den arabischen Sozialismus zu überflügeln, den zumindest seine Vertreter noch als klassenübergreifendes Modernisierungsprojekt verstanden. Der arabische Sozialismus wies aufgrund der politökonomischen Verhältnisse im Nahen Osten und der dort fehlenden Arbeiterklasse so gut wie keine inhaltlichen Gemeinsamkeiten mit dem europäischen Sozialismus oder dem Marxismus auf. Stattdessen fußte er auf der islamischen Soziallehre. Also ist auch sehr interessant, weil sogar auch im arabischen Sozialismus ist halt auch der Islam irgendwo schon mit angelegt. Also auch da gibt es irgendwo es gibt irgendwo eine Verbindung, würde ich sagen. Oder?
Ja, Es gibt natürliche Verbindung, es ist natürlich auch der Grund, warum dieser arabische Sozialismus so wenig Resistenzkraft hatte, dann in dieser Krise irgendwie als Modell zu erscheinen, der was Eigenständiges ist. Sondern der Islamismus konnte sagen, ja, das ist der arabische Sozialismus will, das hat nicht funktioniert, wir sind in der Krise und wir brauchen jetzt die wirkliche Erneuerung. Und dann kommt ja immer das mit dieser moralischen Kritik an der Gesellschaft. Dann sagt man, ja, die Gesellschaft ist so unislamisch geworden und wir müssen jetzt die Werte des Islams wieder hochhalten, damit es zu einer Reinigung kommt. Und wir müssen uns diese idealisierte Gesellschaft aus dem 7. Jahrhundert wieder mehr orientieren. Aber natürlich, da der arabische Sozialismus jetzt, der war ja nicht atheistisch. Das ist ja immer so diese Fehlinterpretation von europäischen Kommentatoren, die dann so meinen, ja, die säkuläre Fatah oder weiß es nicht was oder so ist es natürlich nicht, aber es war trotzdem ein Modernisierungsprojekt. Also es war schon darauf angelegt, dass man die Gesellschaften wieder weiterbringt und es gibt im Islam, würde ich sagen, immer so zwei unterschiedliche Kontrahenten. Also es gibt ja diese Geschichtstheorie von Ibn Khaldun, das ist so ein islamischer Soziologe quasi aus dem 14. Jahrhundert, hat quasi die Soziologie begründet und der sagt, es gibt so in der islamischen Geschichte immer eine Bewegung, die gleichmäßig verläuft. Also so ein zyklisches Geschichtsbild. Also da kommen Leute, die wollen den Islam durchsetzen, opponieren gegen die Herrschaft, kommen an die Herrschaft, dann an dieser Herrschaft werden sie lax, halten die Gesetze nicht mehr ein und dann entwickelt sich wieder Opposition und dieser Prozess startet von neuem. Es kommen wieder neue, die gegen diese Herrschaft opponieren und Ibn Khaldun beschreibt es eben als so diesen Zyklus. Und diese zyklischen Geschichtsbilder ist jetzt nichts, was dem Islam jetzt was für den Islam jetzt speziell wäre, denn man muss natürlich sagen, dass so etwas wie Fortschritt ja auch erst möglich wurde mit der Entwicklung von Kapitalismus oder dem Westen. Und da habe ich mir vor allem in diesem Buch Versiegelte Zeit von Dan Diner, gibt es wirklich gute Stellen, wo man das auch sehen kann, wie sich eine Gesellschaft im Westen herausentwickelt, die eben nicht mehr statisch ist und auch nicht mehr so ein zyklisches Geschichtsbild hat, sondern auf eine Zukunft hin ausgerichtet wird. Und eine Gesellschaft zu haben, die auf die Zukunft ausgerichtet ist, braucht natürlich etwas, braucht gesellschaftliche Voraussetzungen. Diese gesellschaftliche Voraussetzung war natürlich die Etablierung der kapitalistischen Produktionsweise im Westen. Die politischen Revolutionen, die dann die Fesseln des Feudalismus gesprengt haben, die natürlich, wo es natürlich noch eine sehr statische Gesellschaft war, die christlich legitimiert war. Und erst auf diese Sprengung, also diese politische Sprengung dieser Fesseln, hat sich dann eben der Westen entwickelt und auch ein Fortschrittsglaube. Man darf nicht unterschätzen, was für eine extreme Beschleunigung von Entwicklung dieser Prozess war. Also wenn man jetzt so Marx liest, dann sagt er, in den letzten 30 Jahren hat sich wahrscheinlich mehr in der Welt verändert als in den letzten 2000 Jahren. Es war eine extreme Verdichtung von Entwicklung und es hat natürlich in vielen Zeitgenossen so ein Bewusstsein herausgebildet, dass eine Welt möglich ist, die ganz anders funktioniert wie die heutige. Und dass es eben auch so etwas wie Zukunft gibt. Wenn jetzt aber dieses dynamische Moment des Kapitalismus irgendwie an eine Grenze stößt, und ich würde sagen, es stößt an eine von ihm selbst gesetzte Grenze, dann wird es in Statik gedrängt. Und gerade dieser Moment der Statik führt dazu, dass Ideologien und Ideen dann nachvollziehbar werden oder erfolgreich werden, die genau dieses Moment, das der Kapitalismus gar nicht mehr so hat, Also dieses Dynamische auf die Zukunft, auf Wachstum, auf Fortschritt zielen im Moment, dass man genau das kritisiert. Also dieser Degrowth-Kommunismus hat ja genau zu einem Zeitpunkt am Kapitalismus etwas kritisiert, das er so gar nicht mehr hatte, weil er gerade in einer Profitabilitätskrise ist. Und ich meine, es sind jetzt nicht nur irgendwelche, also ich habe ein anderes Beispiel. Vielleicht kennst du Peter Thiel.
Klar. Ja, ja.
Peter Thiel.
Freie Privatstädte und so, ne? Also, ja, der ist ja recht bekannter Libertärer.
Er ist so ein Libertärer. Und ich habe mir sein Buch mal geholt. Und selbst in seinem Buch reflektiert er ein bisschen auf diese Profitabilitätskrise des Kapitalismus, weil er sagt zum Beispiel, Wettbewerb und Kapitalismus schließt sich aus. Also Wettbewerb ist für ihn Ideologie.
Mhm.
Und er sagt, das Ziel vom Kapitalismus ist es, Kapital zu akkumulieren. Und der Wettbewerb führt dazu, dass die Profite verschwinden. Deshalb ist eigentlich seine Lösung Monopol. Also Monopole. Man soll mit technischen Entwicklungen eine Monopolstellung haben, die extrem hohe Profite irgendwie generieren kann. Und ich finde, das reflektiert schon ein bisschen auf diese Grundproblematik des heutigen Kapitalismus, dass es eben nicht mehr so einfach möglich ist, so hohe Profite zu lukrieren. Und ich meine, diese ganzen Silicon Valley Leute, die sind ja extrem abhängig auch von staatlichen Geldern und von irgendwelchen Gewinnvorhersagen in den nächsten 10 Jahren, wo da Leute dann ihr Geld anlegen, dass die weitermachen können. Weil natürlich, die spekulieren alle auf irgendeine super Entwicklung in den nächsten Jahren, dass das sich dann irgendwann lohnt. Aber für mich verweist es ein bisschen auf eine ungute Lage innerhalb des Kapitalismus im Moment. Und um da wieder zurückzukommen, zeigt eben auch, dass dieses Moment der Dynamik und auf Fortschritt zielen gerade weg ist und dass die Linke genau das angreift, was eigentlich gar nicht mehr so da ist.
Mhm.
Und das nicht affirmiert, was dem Kapitalismus im Moment inhärent ist, dass er nicht mehr wächst.
Aber warum tun sie das? Also warum sind sie so der Realität so entrückt und kritisieren genau das, was der Kapitalismus gerade momentan gar nicht mehr bietet?
Das ist wirklich eine gute Frage und ich habe auch wirklich keine gute Antwort drauf.
Mhm.
Ich habe das gerade schon ein bisschen angedeutet, aber sie können sich die Gesellschaft ja auch nur als Gesellschaft von Raub vorstellen. Also wenn einer mehr hat, hat einer weniger. Und deshalb kommen ja auch diese ganzen sozialpolitischen Vorstellungen. Es ist ja sehr moralische Kritik. Die Reichen sollen was zahlen und dann wäre der ganzen Gesellschaft geholfen.
Genau, Mamdamis Rhetorik. Also das ist exakt das, was Mamdami sagt. Oder auch Frau Reichenegg.
Genau, das ist exakt, was er sagt. Das Problem ist jetzt, natürlich ist Unmengen von Kapital da. Und aber diese Vorstellung, dass diese Leute haben, die sehen ja den Widerspruch, den ich sehen würde, den sehen sie nicht. Sondern wir sehen, die einen haben extrem viel Geld, die anderen haben wenig.
Mhm.
Und wenn man es verteilt, dann kann man irgendwie durch, Nachfrage, Induzierung, irgendwie die Ökonomie wieder ankurbeln und dann funktioniert das alles. Was völliger Unsinn ist. Also dieser ganze Keynesianismus und diese nachfrageorientierte Politik, die kann vielleicht irgendwie eine Krise ausschieben, aber die wird die Krise nicht verhindern. Da wird aus diesen auch nicht aussteigen. Aber das Interessante ist ja, und das hast du vorher auch schon angedeutet, dass natürlich diese Vorstellungen, diese sozialpolitischen Vorstellungen, ja auch im Islam vorkommen. Also auch im Islam gibt's eine moralische Kritik an den Reichen. Die Reichen sollen für das allgemeine Wohl auch aufkommen. Sie haben eine Verantwortung für die Armen. Den Armen soll Almosen gegeben werden. Und und natürlich hier, das ist auch das, was Lafontaine angesprochen hat, und was natürlich, es ist ja nicht nur diese Feindschaft gegenüber Israel und dem Westen, sondern auch diese sozialpolitischen Vorstellungen, die sich die Welt eben nur als Raub vorstellen können, die eigentlich so ein Bündnis möglich machen. Ich würde nur sagen, das ist nicht isoliert. Ich glaube, alles hängt miteinander zusammen. Und dieser sowohl der Islamismus als auch die ganz neue Linke sind ja soziologisch gesehen sehr ähnliche Phänomene. Also es sind ja eigentlich Bewegungen, die beide aus so einem Umfeld einer akademischen neuen Mittelklasse kommen. Sowohl im Nahen Osten als auch in Westeuropa gab es in den 60er Jahren eine unglaubliche Ausweitung des Bildungssystems, die natürlich einen großen Teil der Gesellschaft zu Anhängern des neuen Kleinbürgertums oder Professional Managerial Class oder wie man das auch immer nennen will, gemacht hat, die aber niemals, vor allem nicht in der Krise, diese Jobs ausüben werden können. Und beim Islamismus ist es ein bisschen früher passiert, aber man stellt sich das ja immer irgendwie vor, das sind irgendwelche Leute, die haben persönliche Probleme und sind verarmt und deshalb wenden sie sich dem Islamismus zu. Das stimmt ja so alles nicht. Wenn du dir das anhörst, die Führungsriege, das sind immer irgendwelche Leute, die auch Universitätenabschlüsse gehabt haben, denen es ökonomisch auch gar nicht so schlecht gegangen ist. Und bei der ganz neuen Linken, wie gesagt, soziologisch sind die von der Klassenherkunft sehr nah und haben natürlich auch ähnliche Interessen. Und deren Interessen sind eben höhere Steuern. Sie sind höhere Steuern, ist eine moralische Kritik an Eliten, an den Reichen. Und das kippt dann sehr schnell in so antisemitische Bilder. Also wenn man sich jetzt anschaut, der Antirassismus in den USA. Und auch dieser Antirassismus hat diese Vorstellung von die einen haben viel, die anderen haben wenig. Und wenn die anderen viel haben, das muss aus, die müssen das geklaut haben quasi. Mhm. Also das ist ein Raub. Und dann gibt es ja so Theorien, die dann die Juden zu Weißen machen und so sagen, ja, die Juden in den USA haben diese gesellschaftliche Stellung als Weiße dadurch bekommen, weil sie von staatlichen Institutionen in den USA geputzt wurden. Und dadurch wurden die Schwarzen zurückgehalten und dadurch sind die Juden jetzt reich und die Schwarzen auch. Weil die vom politischen System in den USA bevorzugt wurden, sind jetzt die Schwarzen arm. Das ist so ein Bild im Antirassismus, das sehr weit verbreitet ist. Mhm. Und das auf einer globalen Ebene umgesetzt, ist ja auch so. Man kann sich ja nicht vorstellen, warum Israel eigentlich ein relativ reicher Staat in einer Weltregion ist, die, wenn es kein Öl haben, extrem arm sind. Man kann sich ja nicht vorstellen, wie das überhaupt funktionieren soll. Und weil Israel relativ reich ist für den Standort, an dem es ist, kann man sich diesen Reichtum eigentlich nur als Ausbeutung und Raub an Arabern irgendwie vorstellen. Also die haben den Arabern das Land geklaut und auf diesem Landraub und auf dieser Unterdrückung oder weiß es nicht, beruht der Reichtum Israels. Und ich denke mir mal, also die können ja keine 5 Meter, die können ja keine 5 Meter denken, weil was die Grundvoraussetzung für Reichtum im Kapitalismus ist ja nicht der Raub, das ist die Akkumulation von Kapital. Und sie haben also irrige Vorstellung, dass sie glauben, wenn dann Israel weg ist, dann wird der Reichtum jetzt auf einmal auf sie fließen und ist alles wieder gerecht verteilt. Aber natürlich nicht. Dann würden sie ihren massenmörderischen Antizionismus durchsetzen, dann wäre dieser Landstrich in 10 Jahren wahrscheinlich genauso arm wie Gaza. Das sind ist ja völlig irrsinnig, was die für Vorstellungen haben.
Genau, das ist halt es ist halt so ein Erlösungsantisemitismus, ne? Also auch das ist natürlich, also das ist bekannt aus dem Nationalsozialismus, aber das eint ja auch Nazis mit Islamisten, eben dieses, die Vernichtung des jüdischen Prinzips und dann geht es der Welt besser. Und das kulminiert in einer Person bzw. einem Buchtitel, auch am Ende deines Artikels, nämlich das Buch heißt The Destruction of Palestine is the Destruction of the Earth, von Andreas Malm. Mhm. Das ist ein Ökoleninist, relativ bekannt in dieser Degrowth-Szene, ne? Glaube ich. Ich habe auch mal mit einem Bekannten von mir, der sich gut auskennt mit so Energiewende und Energieverfahrenstechnik und so, über den Andreas Malm haben wir auch schon mal was gemacht auf Patreon. Das muss aber schon 1-2 Jahre her sein. Sehr interessanter Typ, völlig irre, Ökoleninist. Und das, was du auch schon angesprochen hattest, diese Sehnsucht nach so einer voridyllischen, so einer Idylle in vorindustriellen Zeiten, das verkörpert er in Reinform. Und ein ganz, ganz großer Islamo-Geschist. Und allein dieser Titel, Destruction of Palestine is the Destruction of the Earth, das ist ja Erlösungsantisemitismus in Reinform. Nur bastelt der sich halt so ein Fantasie-Islam auch zusammen. Also, das ist ja nicht kompatibel. Also das ist natürlich schon immer diese Irritation, die Linke dann immer wieder auch ereilt, der Reality-Check. Wir haben das natürlich gesehen auf Gaza-Demos und das ist immer lustig, wenn man dann so ein Meme darüber macht oder so ein Reel, sieht man dann irgendwelche jungen, bunthaarigen, vermutlich linken Frauen aus Neukölln und hinter ihnen steht dann jemand, der Allahu Akbar schreit, so ein Rauschebartträger mit erhobenem Zeigefinger, der Allahu Akbar schreit und weiß ganz genau, was die halt mit denen machen würden. Da gibt's diese... Wokeness gibt's halt nicht in Gaza. Das ist halt klar. Also du musst ja auch eine wahnsinnige kognitive Dissonanz an den Tag legen. Und das macht der Andreas Malm wirklich. Genau. Das ist ja, ist nicht dieses Buch How to Destroy a Pipeline? Ist das nicht von ihm?
So also, Apple Pipeline, ja.
Genau. Das ist doch. Und das ist wirklich auch diese Sehnsucht nach so einem idealen vormodernen Zeitalter, eine aggressive Ablehnung des Fortschritts und das verbindet ihn irgendwo automatisch halt mit dem Islam, aber er muss halt ausblenden, was der Islam halt eigentlich mit Leuten wie ihm macht, nämlich an die Wand stellen, Folterkeller verschwinden lassen, aufhängen, also alles keine netten Sachen. Das muss man komplett außer Acht lassen und dann kann man irgendwie so eine Art seltsame Allianz eingehen, in der man halt glaubt, das was, also der Krieg in Gaza ist halt, also das ist eigentlich der, die Geschicke der Welt werden dort ausgefochten. Das ist auch ganz typisch auch, das ist so, jeder Mist, es gibt in dieser woken Warnwelt gibt es irgendwie nichts, was irgendwie nicht mit Gaza und Palestine zu tun hat. Also Palestine is a feminist issue, climate justice on occupied land und dieser ganze Irrsinn und wenn halt, wie Mamdami es auch gesagt hat, wenn die NYPD halt Schwarze zusammenschlägt, dann ist es eigentlich der Stiefel der IDF. Also auch da wieder diese Verbindung von Antirassismus, was nichts mit der IDF zu tun hat. Es muss immer irgendwie alles in dieses Wahnbild reingepresst werden und das verbindet die halt auch. Und der Malm ist, glaube ich, wirklich, benutzt ihn so als exponiertes Beispiel, ist, glaube ich, wirklich so das, was wir heute so sehen, diese Islamo-Geschichte in Reinform, oder?
Ja. Ja. Also man muss ein paar Vorbemerkungen vielleicht. Man muss natürlich auch sagen, dass diese Liebesbeziehung, ich habe es ja toxische Liebesbeziehung genannt, weil sie natürlich sehr einseitig ist. Also die Linke, die gesteht sich das zwar nicht so ein, aber sie kommt dem Islam sehr nahe und unterstützt das auch alles, was da mitgetragen wird. Aber diese Liebe wird dir vom Islam überhaupt nicht erwidert. Müssen die auch nicht. Weil die, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist eine globale Linke oder die Restbestände der globalen Linken gegen irgendwelche Organisationen wie Hamas oder die Muslimbrüder oder weiß was ich was. Die haben mehr Geld, die sind besser organisiert, die haben wahrscheinlich die klügeren Leute, die verstehen es viel besser, Institutionen zu unterwandern. Keine Ahnung, also aufgrund der aktuellen Kräfteverhältnisse, die Linke kann eigentlich nur ein Wasserträger von irgendeiner islamischen Bewegung sein. Mehr kann sie nicht sein. Aber die Linke, ich weiß nicht warum, aber vielleicht aus einer europäischen oder westlichen Überheblichkeit heraus, dass man sich irgendwelche Muslime nur als Sandalträger vorstellen kann, die nichts trecken. Keine Ahnung. Dass sie glauben, ja, sie als Europäer kommen jetzt und erklären, wie das läuft und die haben ja keine eigene Agenda. So ist es ja nicht. Die Islamisten sind viel besser organisiert. Aber das nur als Vorbemerkung dieser Andreas Malm. Ich kannte ihn ein bisschen davor schon. Also ich kannte ihn vor diesem verrückten Buch über Gaza schon. Und auf der einen Seite eben wegen diesem Buch How to Blow Up a Pipeline und auf der anderen Seite auch wegen seiner Begeisterung für den Kriegskommunismus. Hm. Und es ist jetzt so, und das ist wieder dieses Ding, das ich schon angesprochen habe mit den Ökologen in den 70er Jahren, die gesagt haben, liebe Arbeiter, ihr müsst jetzt Revolution machen, dass ihr weniger konsumieren könnt. Mhm. Okay? Und bei Malm ist es so, der geht gar nicht mehr aus davon, dass es irgendwie Arbeiterrevolution geht. Von den Arbeitern hat der überhaupt keinen Bezugspunkt mehr, sondern er sagt, ja, man muss so ein System wie der Kriegskommunismus einführen, damit der Konsum und Verzicht durchgesetzt werden kann. Also bei ihm jetzt nur um dieses Diktatorische. Es geht, das Endziel ist nur die Rettung der Welt und dafür müssen alle den Gürtel enger schnallen. Und ja, auf jeden Fall sehr unpopuläres Programm, zumindest für Leute, die ein schönes Leben wollen. Mhm. Und die meisten Leute, die berufstätig sind und Arbeiter sind, natürlich, die wollen ein gutes Leben haben und die wollen vielleicht mehr Lohn oder besseres Leben. Aber was die nicht wollen, ist ein autoritärer Staat, der ihnen das Leben noch mehr zur Hölle macht, als es eh schon ist. Und deshalb ist man jetzt, keine Ahnung, im Nahen Osten hängen geblieben.
Ja, wieder die Projektion der Sehnsüchte in weit entfernte Regionen, von dem man auch überhaupt keine Ahnung hat. Das eint ja die heutige Linke mit den 68ern.
Das Problem bei Malm ist, der war schon öfter in Palästina und der sagt auch, dass ihn seine Liebe zu Palästina und dieser Kampf eigentlich erst zur Klimabewegung gebracht hat. Also so sein... es ist wirklich sehr verrückt. Ich meine, er sagt dann seinen Lesern, sie sollen sich die Kommuniqués des islamischen Dschihads und der Hamas anhören. Sie sollen keine Angst haben, weil es sei gar nicht so religiös, aber es sei super antifaschistisches und antikapitalistisches Zeug da drin. Mhm. Das sagt er wirklich und er glaubt das auch. Und dann hat er ganz komische Geschichtskonstruktionen, weil um das Klima geht es ja auch irgendwie. Und dann sagt er so, ja, Israel, neben all dem, was da jetzt passiert, Israel ist natürlich auch einer der wichtigsten Punkte für diesen Fossilkapitalismus. Also es ist ein Stützpunkt des Westens im Nahen Osten, der den Fossilkapitalismus am Laufen hält und der Fossilkapitalismus will uns alle töten. Also ganz kurz gesagt. Mhm. Deshalb ist Israel ein wichtiger Bestandteil davon, dass wir alle sterben werden, wenn Israel nicht ausgelöscht wird. Das ist eben wieder dieser Erlösungsantisemitismus, wo alles, was böse oder unmoralisch ist, früher in der Figur des Juden oder jüdisch irgendwie festgemacht wurde, heute eben in Israel oder den Zionisten. Also das hat sich halt verschoben und das ist ja auch so eine Charakteristik des Judenhasses, dass der aktuelle Judenhass sich immer vom vorherigen distanziert. Also Wilhelm Maher, dieser ehemalige Demokrat, linke Demokrat, ehemaliger 1848er Revolutionär, der den Begriff Antisemitismus geprägt hat oder mitgeprägt hat und ein wichtiger Vertreter war, der sagte dann so, naja, dieser christliche Antijudaismus, der ist ja völlig irre, weil dass die Juden jetzt da Christus getötet haben und weiß es nicht, was ist alles völlig unsinnig und gegen jedes religiöse Ressentiment würde ich die Juden natürlich in Schutz nehmen. Also er tut sich das sehr, sehr klar vom überkommenen Judenhass abgrenzen, um dann den neuen moralisch um einiges mehr vertreten zu können. Und dann sagt er, ja, gibt halt diesen Kampf zwischen den Juden und den Germanen und das ist ein Todeskampf und die Juden beherrschen eh schon Deutschland. Und wir sind eigentlich so schwach und wir haben eh keine Chance und wir hoffen dann, dass die Russen kommen und dass uns die dann doch noch befreien. Also das ist so die Wilhelm Maher. Und heute haben wir auch so, also es geht ja immer um diese Vorstellung dieser jüdischen Übermacht, dass man selber so klein ist und sich eigentlich nur wehrt. Und dieses Motiv, wir müssten uns jetzt gegen diesen übermächtigen Gegner wehren. Und dass man dann auch immer so eine Kritik an den überkommenen Formen des Antisemitismus. Natürlich vom rassischen Antisemitismus distanziert man sich dann, um dann den neuen, nach der neuen Form des Judenhasses, die für die heutige Zeit adäquat ist, umso moralischer vertreten zu können. Und das macht dieser Malm genauso. Und dieser Malm ist sehr perfide in seiner Argumentation. Weil natürlich, Hamas und islamischer Dschihad und die Hisbollah bekommen ihre Gelder ja aus dem Iran und aus Katar und das sind Öl- und Gasprofite, die da hineinfließen. Mhm. Aber, und dann kommt, aber die Sowjetunion, die hat ja auch sehr große Öl- und Gasindustrie gehabt und mit diesen Geldern hat sie die Partisanen und den eigenen Krieg gegen die Nazis finanziert. Und können wir da dagegen sein? Diese Argumentation ist natürlich super viele, weil da wird Israel zu Nazi-Deutschland und der Iran und Katar wird eigentlich zu einem Alliierten, der gegen Nazi-Deutschland gekämpft hat. Und dann sagt er, und
also
ist es dann zu irre, dann sagt er, Entschuldigung.
Es ist sehr beeindruckend, diese Logik. Also,
es ist wirklich es ist sehr beeindruckend. Und dann sagt er, und aufgrund dessen ist er dafür, dass diese Gewinne aus Öl und Gas aus dem Iran und Katar noch mehr in die Hamas, islamischen Dschihad und Hisbollah fließen. Mhm. Und er hat ganz komische Konstruktionen. Also dann sagt er so, die Briten haben mit Dampfbooten den Nahen Osten 1840 angefangen zu kolonisieren. Also dass man das mit der Fossilenergie und dem Kolonialismus zusammen hat.
Ja.
1840 ist ein völlig random Datum. Aber er sagt, das ist genau das Datum, weil da kamen erstmals Dampfschiffe zum Einsatz. Also man sieht, der Fossilkapitalismus. Und die Briten haben sich dann gedacht, wie beherrschen wir das System? Und dann haben sie den Zionismus erfunden. Und ja, also völlig irre und völlig weltfremd. Und wie gesagt, das endet ja nicht nur bei der eigenen Analyse. Es geht dann auch weiter wie man dann Hamas oder islamisch soziiert einschätzt. Also der sagt dann so Sätze, der 7. Oktober war die größte antikoloniale Befreiungsaktion des 21. Jahrhunderts. Mhm. Und das habe ich jetzt nicht in meinem Text, aber in seinem Buch sagt er dann, das Erste, an was er gedacht hat, als er diese Bilder vom 7. Oktober gesehen hat, was passiert jetzt mit den Palästinensern? Mhm. Also der nicht einmal am 7. Oktober ist er vor sich selber erschrocken. Am 7. Oktober, als diese Mordaktionen im Süden von Israel noch gelaufen sind, das Einzige, was er gedacht hat, war, wie kann ich jetzt mein Opfernarrativ befriedigen? Wie kann ich jetzt die Palästinenser weiter zu den Opfern der Juden machen? Und ja. Mir fällt da wenig dazu ein. Das ist so verrückt, aber ich habe ihn halt herausgefunden. Erstens ist er nicht so unwichtige Person in dieser radikalen Klimabewegung. Und auf der anderen Seite ist es halt, so offen wird das im deutschsprachigen Raum natürlich nicht ausgedrückt.
Ja, er kommt ja aber aus Schweden, ne? Genau. Er kommt ja aus Schweden, ne?
Er ist Schwede, aber lebt in New York. Ja. Sicher auch ein Mamdani-Wähler.
Sicherlich ein Mamdani-Wähler. Das würde mich wundern, wenn er die Republikaner gewählt hätte. Also du schreibst es ja auch mit Hilfe dieser Pippi-Langstrumpf-Methode. Es ist ja wirklich, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist ja so, also das ist ja wirklich ein Wahngebilde und wie gesagt, beeindruckende kognitive Dissonanz, die man da an den Tag legen muss. Du schreibst ja sehr zu Recht, mit Hilfe dieser Pippi-Langstrumpf-Methode konstruiert sich diese Linke eine islamische Bewegung zurecht, mit der sie eine einseitige Liebesheirat eingeht, um gemeinsam die Restbestände des Westens zu schleifen und in den heiligen Erlösungskrieg gegen Israel zu ziehen. Dass man sich als Feind der Menschheit und Ausfluss des absolut Bösen imaginiert, von dessen Zerstörung das Glück der Welt abhänge. Ich würde sagen, das sind sehr, sehr düstere Aussichten für die Zukunft. Wir haben das gesehen, das, was Malm sagt, das ist dann ein Teil der theoretische Background, auch von Leuten, die jetzt am 8. Oktober 2023 schon für die Palästinenser auf die Straße gingen. Und ich glaube, da sind Allianzen und Bündnisse geschmiedet worden, die nicht einfach so, auch wenn jetzt die Zeit der großen Demos vorbei ist, ne, also momentan zumindest, je nachdem, wie sich jetzt die Situation in Gaza weiterentwickeln wird. Aber momentan ist ja diese Zeit der großen Demos erstmal vorbei. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass diese Bewegung an ihr Ende kommt. Und das sind, glaube ich, Aussichten, die, wenn man es mit dem Westen ernst meint, einem durchaus ja, Sorgen bereiten sollte. Du schließt ja auch damit ab mit der Formulierung für den Westen. Genau, weil es geht eben darum, die Restbestände dessen, was den Westen einmal ausgezeichnet hat, gegen das zu verteidigen. Und ich glaube nicht, also ich würde sagen, das ist einerseits, wenn man sich das anguckt, so ist das einerseits die einzige Chance der Linken, noch irgendeine Relevanz, eine relevante Kraft zu bleiben. Aber es ist gleichzeitig auch ihr Todesurteil. Weil das hat noch nie funktioniert. Das hat im Iran nicht funktioniert, daraus lernen diese Leute halt nicht. Und es wird auch jetzt nicht funktionieren. Aber sie werden noch sehr, sehr viel Unheil anrichten. Und wenn es dann wirklich darauf ankommt, dann wird es halt eine Seite geben, die diesen Kampf dann gewinnen wird. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so weit kommen wird. Aber ich habe eine Ahnung, wer dann, wenn es darauf ankommt, den Kampf gewinnen wird, wenn sich die Bündnispartner nicht mehr so mögen. Und das wird nicht die Linke sein. Würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt auch nicht der größte Pessimist sein, weil natürlich in der Analyse bin ich immer Pessimist und hoffe trotzdem immer das Beste. Aber so, ich muss schon sagen, es macht mir schon große Sorgen. Also auf der einen Seite diese Profitabilitätskrise, die wir gerade erleben und die natürlich auch sowas wie eine völlig verrückte Linke immer mehr befeuert und auch dem Islamismus immer mehr Zulauf garantiert. Auf der anderen Seite gibt es auch immer weniger Leute, die irgendwie noch an diese Vorstellung des Westens glauben oder es verteidigen wollen. Ich meine, vielleicht ist es zu zynisch, aber natürlich, wenn ein gesellschaftliches System dir die Vorteile nicht mehr bringt, die du mal hattest, dann ist natürlich auch die Bereitschaft dafür zu kämpfen geringer. Lustigerweise sind es gerade ja die Leute, die von der Linken klassischerweise immer als ihr eigenes Klientel gesehen werden, also die Arbeiter oder die unteren Angestellten oder weiß es ich was. Also Leute, die durchaus noch in so produktiven Sektoren tätig sind, die aber gutes Einkommen durch Arbeit haben, die ja eigentlich so die Restbestände von dem sind, was noch den Westen verteidigen will. Mhm. Und das zeigt für mich auch auf, dass die Linke mit sowas wie den Arbeitern überhaupt nichts mehr zu tun hat und die Arbeiter auch eigentlich, wenn sie wählen, dann wählen sie eher rechts. Aber die meisten wählen ja gar nicht mehr. Mhm. Also die meisten Leute oder die meisten Arbeiter in Europa haben keine politische Vertretung. Es gibt keine Partei, vielleicht noch die dänischen Sozialdemokraten, aber ich bin kein Däne und kann kein Dänisch. Deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen zu spekulativ. Aber dass eine sozialdemokratische Partei oder eine linke Partei jetzt kommen würde und sagen, wir vertreten jetzt die Interessen der Arbeiter, was natürlich auch ein Bekenntnis zum westlichen Modell sein müsste, das gibt es ja in der globalen Linken so eigentlich gar nicht mehr. Das Einzige, was es noch gibt, ist, dass man die Restbestände des Westens schleifen will und da auch mit anderen Feinden der westlichen Welt zusammenarbeitet, um die Restbestände auch noch wegzuschaffen. Und wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, nicht so gute Zukunftsaussichten. Ich will da auch nicht zu pessimistisch sein. Man kann die Zukunft nicht vorhersehen. Man kann nicht wissen, was passiert. Ich habe deine Folge mit Jan Gerber auch angehört und da ging es auch um Kontingenz und Zufall. Und natürlich weiß man nicht, wie sich alles entwickeln wird. Nur im Moment sehe ich nicht so hoffnungsvoll in die Zukunft.
Ja, dann wollen wir mit diesem deprimierenden Schlusswort enden. Ich danke dir, lieber Michael. Ich werde natürlich auch den Artikel, den gibt es ja auch online lesbar. Man sollte sich natürlich immer die Bahamas einfach auch mal kaufen. Das ist ja jetzt, ich lese zum Beispiel auch lieber, ich habe lieber ein Buch oder eine Zeitschrift in der Hand, als dass ich das online lese. Aber man kann auf jeden Fall den Artikel auch online lesen. Ich verlinke das natürlich auch. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir für diesen interessanten Einblick in diese toxische und sehr einseitige Liebesbeziehung. Und wir hoffen natürlich, dass wir Unrecht haben, aber ich bin da auch eher ein bisschen pessimistisch. Ja, in dem Sinne wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende, wenn ihr die Folge hört. Es ist dann schon ein paar Tage her mit der Aufzeichnung. Ich gehe nachher noch auf ein Konzert und Gorilla Biscuits schaue ich mir an. Ich glaube, der Sänger Walter Schreifels ist, glaube ich, auch Mamdami-Anhänger. Ich blende das einfach mal aus und freue mich auf einen guten Abend ohne Islamo-Guschisten. Naja, gut, im weitesten Sinne. Ich hoffe einfach, es kommen keine Free-Gaza-Ansagen. Man weiß es ja nie bei diesen alten Bands.
Man weiß es echt.
Man weiß es nicht. Ansonsten gehe ich dann schnell zum Bierstand.
Vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung und schöne Grüße und dann viel Spaß auf dem Konzert und ich hoffe, es geht ohne unliebsame Ansagen aus.
Das hoffe ich auch. Ja, liebe Grüße nach Wien und bis irgendwann mal.